Kirche für Siegen, der Podcast. Unsere Vision für 2025, Fokus Jesus.
Wir haben heute, geht es um Scham und Schuld. Wir sind heute, geht es weiter in der Predigtserie über das Evangelium, über die frohe Botschaft, über das, was am Kreuz passiert ist, über das, was an Ostersonntag passiert ist. Und wir hatten den Wrap-up am Anfang, wo ich darüber gesprochen habe, hey, was steckt überhaupt hinter diesem Begriff, hinter diesem monströsen Begriff Evangelium? Was ist das überhaupt? Da habe ich euch so ein bisschen gezeigt, was dieses Wort bedeutet und was dahinter steckt auch. Wir hatten die Taufe, hey, wir sind ein neues Ich, eine neue Kreatur durch Christus. Und heute wollen wir dort weitermachen, wo die Kim angefangen hat. Die hat schon über Angst gepredigt. Und wir werden uns heute die anderen beiden Gesichter der Sünde anschauen. Es gibt drei Gesichter des Evangeliums, sagt man, oder auch drei Gesichter der Sünde. Und ich, um euch das ein bisschen zu verdeutlichen, fange ich an und erkläre euch das ein bisschen. In der Lehre des Menschen gibt es drei unterschiedliche Kulturtypen. Es gibt einmal, ja, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, jeder, der sich mit Mission irgendwie beschäftigt hat oder generell mit Ethniengruppen auf der Welt, der weiß, der kennt diese Gruppen, ist einmal diese Schuldkultur, ne, die kommt euch wahrscheinlich am bekanntesten vor, das ist die Kultur, in der wir so aufgewachsen sind, in der wir so leben. Die Schuldkultur ist, wo das individuelle Gewissen das wichtigste Regulativ ist. Das bedeutet, ich tue etwas und wenn ich etwas Falsches getan habe, wo mein Gewissen, klar, das ist formbar, aber es zeigt mir, oh, hier bin ich irgendwie schuldig geworden. Ne? Also so ein bisschen auch, was ich am Anfang, ich habe mich für etwas entschuldigt, wo ich mehr gemerkt habe, da bin ich irgendwie schuldig geworden zu etwas. Und die Schuldkultur äußert sich einen hohen Wert auf persönlicher Verantwortung. Wir Deutschen, wir sind so, ne? Wir sind pflichtbewusst, ja, wir nehmen unsere Verantwortung wahr, die wir haben, ja, und vielleicht auch eher, man tut Dinge, weil man der Meinung ist, dass es richtig ist. Ja, ich tue etwas, ich betrüge nicht auf der Arbeit, Arbeitszeitbetrug, weil ich weiß, dass es richtig ist. Nicht, weil ich denke, dass die anderen Leute mich dann besser anschauen und besser von mir denken, sondern ich klaue nicht, weil ich weiß, das ist richtig, nicht zu stehlen. Auch das ist so die Schuldkultur. Fehlerzugabe ist hoch angesehen und wir haben eine direkte Kommunikation. Hier im Siegerland, ja doch, ja, aber wenn jetzt meine Eltern, meine Family, wenn meiner Mom irgendwas nicht passt, wie war das letzte Mal, wir einkaufen, ich ziehe eine Kappe an und sie guckt mich nur an und sagt, was hast du denn für eine Kappe da an? Kauf dir doch mal eine anständige Mütze. Direkte Kommunikation. Genau. Vielleicht ist es bei dir anders, bei meinen Eltern ist es so. Ehrlichkeit und Transparenz gelten als was Gutes, als ein moralisches Ideal. Das ist die Schuldkultur, in der wir so leben, in der wir aufgewachsen sind in den letzten Hunderten von Jahren. Dann gibt es die Furcht- oder Ehrkultur. Und da geht es eher, die soziale Ordnung basiert auf Respekt, Macht und Ehre. Also man hat Angst vor äußeren Bestrafungen oder Ehrverlust, steuert das Verhalten. Man kennt das so ein bisschen, gerade so die Teile des Nahen Osten oder auch südamerikanische Länder leben in dieser Ehrkultur. Ja, wenn man eine Ehre verletzt wird, ja, und man hat Angst oder Furcht davor, diese Ehre zu verletzen, da ist die Kommunikation über einen Vermittler, der eine höhere Autorität hat. Ja, das wäre keine direkte Kommunikation, sondern da käme jetzt einer, man würde sagen, ja, der Lehrer sitzt daneben dran, eine Person, die eine höhere Autorität hat und die kommuniziert dann mit dir. Ich kenne das aus Tansania, ich war 1,5 Jahre in Tansania dort und die Sprache ist sehr arabisch geprägt auch, weil es auch sehr viele arabische Menschen dort gibt und Kiswahili-Sprache ist sehr arabisch geprägt und dort gibt es eine respektvolle Begrüßung zu Menschen, die eine höhere Autorität haben, die sprichst du mit Shikamoan. Shikamo ist quasi, ich küsse dir die Füße. Ja, und dann sitzt die Autoritätsperson da und ich sage dann Marahaba. Das heißt, die Schüler haben mich auch morgens mit Shikamo begrüßt. Und das ist so wirklich dieses, ich küsse dir die Füße, weil du eine höhere Autoritätsperson bist. Ja, für uns sehr befremdlich irgendwie, ne? Vielleicht kennen die Älteren noch so, wenn man dem Opa noch die Hand geben musste immer. Ich musste meinem Opa immer, ich musste als allererstes meinem Opa die Hand geben. Es war so, ich bin die Autoritätsperson. Neutral gesprochen mal, ne? Das sind Kulturen. Wir fangen an mit unserer Schuldbrille, mit unserer Schuldkulturbrille, diese Kultur zu beurteilen. Aber das ist in dieser Kultur, gehört es da. Ich kann als Deutscher nicht sagen, das mache ich nicht. Diese Kultur ist so geprägt. Dann die Furcht oder Ehrkultur, die eher von Furcht und Angst geprägt ist. Dann gibt es noch die Schamkultur, das ist eigentlich eher so Tansania, die afrikanischen Länder, aber auch die Ostasien, also so die China, Japan, Korea oder auch die anderen ostasiatischen Länder sind sehr schamgeprägt. Also das ist ganz, ganz wichtig, nicht sein Gesicht zu verlieren. Ja, also man kann das ein bisschen so vergleichen, wenn jemand in der Schamkultur stiehlt, dann hat er damit kein Problem. Der hat nur ein Problem, wenn er beim Stehlen erwischt wird, weil er dann sein Gesicht verliert vor der anderen Person. Aber an sich zu stehlen ist, wenn das keiner mitkriegt, kann ich ja nichts dafür. Da habe ich kein Schuldempfinden dafür. Also ich spreche für die Schamkultur, nicht für Gerrit Schmitz. Also. Starker Fokus auf soziale Harmonie. Und eine Konfrontation geht immer, es wird nie direkt kommuniziert, sondern immer über einen Mittler. Ja, so sind manchmal zu uns oder zu mir auch als Lehrer oder als in Tansania dort Menschen gekommen, die haben für jemand anderen gesprochen, weil diese gerade Kommunikation, direkte Kommunikation ein Gesichtsverlust wäre für die auch, wenn die jetzt zu mir sagen, eine Kritik äußern oder irgendwas. Die würden es nie an mir äußern. Also weil sie Angst haben, das Gesicht zu verlieren. Genau. Und wir merken in Deutschland, wir leben in der Schuldkultur, aber auch diese Schamkultur ist uns gar nicht so fremd auch. Wir bewegen uns gerade immer mehr in diese teils kleinen Fragmente in eine Schamkultur. Das werdet ihr gleich, wenn ich noch ein bisschen mehr über Scham spreche, werdet ihr merken, da klingelt etwas. Und ich möchte das euch aufzeigen. Warum sagt der Gerrit, dass das irgendwie was mit dem Evangelium oder mit der Sünde zu tun hat? Ich möchte euch anhand des Sündenfalls, das ist die Geschichte im Alten Testament, im ersten Buch Mose, wo die ersten Menschen von dem Baum der Erkenntnis essen. Und das ist quasi der Zeitpunkt, wo man davon spricht, dass die Sünde, der Tod in die Welt kam. Die Menschen lebten vorher in einem paradiesischen Zustand, wo es keinen Tod gab. Und durch diese Erkenntnisfrucht kam die Sünde, der Tod in die Welt. Und wir wollen uns anschauen, was der Auslöser von dieser Sünde war, was dann passiert ist. Und das ist jetzt im ersten Buch Mose, Kapitel 3, die Menschen, beim ersten Kapitel schafft Gott die Erde, Himmel und Erde. Im zweiten Kapitel wird der Mensch geschaffen, Adam wird geschaffen, Eva, seine Frau wird geschaffen. Und im dritten Kapitel geht es um diesen besagten Sündenfall. Da ist vorher ein Dialog mit der Schlange, also quasi der Feind mit der Frau. Den überspringen wir jetzt hier ein bisschen, die Frau wird versucht. Und dann sind wir jetzt gerade in diesem Moment, wo sie kurz davor ist, in diesen Apfel reinzubeißen. Da sah die Frau, dass dieser Baum zum Essen einlud. Er war eine Augenweide und verlockend, weil er Klugheit versprach. Sie nahm eine Frucht und biss hinein. Dann gab sie ihrem Mann davon und auch er aß. Da gingen den beiden die Augen auf und sie erkannten, dass sie nackt waren. Sie banden Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschurz. Erster Aspekt, die Scham. Sie schämen sich. Ja. Als am Abend ein kühler Wind blies, ging Gott, der Herr, im Garten umher. Der Mann und seine Frau hörten ihn kommen, da versteckten sie sich vor Gott, dem Herrn, zwischen den Bäumen im Garten. Der zweite Punkt, die Angst. Sie haben sich gefürchtet vor Gott, haben sich versteckt vor Gott. Gott, der Herr, rief den Menschen und fragte, wo bist du? Der Mensch antwortete, ich habe dich im Garten gehört und Angst bekommen. Ich habe mich versteckt, weil ich nackt bin, auch wieder Angst und Scham. Gott fragt, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du von dem verbotenen Baum gegessen? Der Mensch entgegnete, die Frau, die du mir zur Seite gestellt hast, hat mir davon gegeben und ich habe gegessen. Genau darum soll es heute gehen. Nein. Da fragte Gott, der Herr, die Frau, was hast du getan? Die Frau erwiderte, die Schlange hat mich dazu verführt und ich habe gegessen. Die beiden Aussagen von Mann und Frau ist Schuld. Ja, die Schuldzuweisung geht erstmal von dem Mann, hey, ich bin nicht schuldig, sondern sie aufgrund von ihr bin ich schuldig. Und sie gibt auch die Schuld wieder weiter. Also wir haben Scham, wir haben die Angst und wir haben die Schuld. Und das sind die drei Aspekte von der Sünde, was Sünde auslöst. Die Kim hat über Angst gepredigt vor 3 Wochen. Und heute wollen wir uns Schuld und die Scham anschauen, weil Schuld und Scham sehr nah beieinander ist. Ihr werdet das merken, wenn wir jetzt darüber sprechen, werdet ihr denken, was eigentlich, Scham ist doch Schuld. Aber es sind ganz prägnante Unterschiede. Und zwar Schuld ist das Bewusstsein, ich habe einen Fehler gemacht. So, Adam und Eva, sie wurden gefragt, hey, hast du von dem Baum gegessen? Und diese Schulderkenntnis, was sie versuchen, die Schuld dann wegzudrücken, aber erstmal die Erkenntnis, ich habe etwas getan, was nicht gut war, was ich nicht durfte. Ich bin schuldig geworden aufgrund von etwas, was ich getan habe. Und meine Frage an dich oder an euch jetzt, können wir hier mal kurz abfragen. Du darfst die Hand heben, wenn du sagst, du hast noch nie gegen eines der 10 Gebote verstoßen. Gibt's jemanden? Ich kann dir mal, falls du nicht weißt, also ich kann mal 1, 2 vorlesen. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Nein, da wieder. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten. Wenn sich jetzt jemand gemeldet hätte, dann wäre ich noch einen Schritt weiter gegangen und hätte auf Jesus geschaut, wie er diese Gebote nochmal genauer erklärt. Dann sind die ein bisschen krasser wie, du sollst nicht töten, ich habe noch nie getötet. Ehebruch habe ich auch noch nie gemacht. Und wenn Jesus da reingeht und darüber redet, ist Töten nicht gleich nur töten. Aber wir merken, wir sind alle irgendwie, sind alle irgendwie schuldig, so sage ich mal, in diesem Sinne von die Gebote zu halten. Und in den letzten Jahrzehnten, aber auch, man kann auch sagen, in den letzten Jahrhunderten, ist gerade in der Kirche ein sehr, sehr großer Fokus auf die Schuld gemacht worden. Manche von euch erinnern sich vielleicht noch diese Schuldfrage oder wo Prediger von vorne Menschen wirklich in diesen Dauerzustand der Schuld eingeimpft haben. Du bist schuldig. Ja, das, was du machst, ist schlecht. Gott möchte nicht, dass du das tust. Du machst dich schuldig auch. Und vielleicht kennen manche von euch auch das Lied Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Wer kennt das Lied? Krass, oder? Also ein krasses Lied. Pass auf, kleines Auge, was du siehst. Ja? Das ist schon, was mit Schuld gesprochen wird. Pass bloß auf, sonst machst du dich schuldig auch. Und so ist aber unsere Gesellschaft auch geprägt. Ich habe vorher als Tischler gearbeitet und auf der Baustelle im Handwerk ist immer das Wichtigste, wenn irgendwas schief läuft, erstmal die Frage, wer ist dran schuld? Erstmal zu fragen, ist der Azubi schuld? Wer ist dran schuld? Ist der Maler schuld? Der Elektriker? Immer die Schuldfrage erstmal zu stellen. Und Martin Luther, der Reformator, hat durch die Reformation auch diese Schuldfrage in diesem Land. Das ist auch interessant, dass auch Martin Luther dieses Land sehr stark mit dieser Schuldfrage geprägt hat, weil seine Erkenntnis war ja sola gratia, allein durch Gnade bin ich von der Schuld befreit. Neutral. Also hier geht es nicht darum, jetzt das negativ zu werten, was Martin Luther gemacht hat, dass er dieses Land oder ja unbewusst quasi die Christenheit so geprägt hat. Aber es war für ihn was Neues, seine Erkenntnis, hey, allein durch Gnade bin ich von dieser Schuld, die mir dazu gesprochen wird, befreit. Und Schuld ist tatengesteuert. Ich mache etwas und so mache ich mich an etwas schuldig. Ein sehr juristischer Begriff. Wenn ich zu schnell im Auto fahre, werde ich geblitzt. Dann schaue die Polizei das Bild an, der Gerrit war's. Ganz klar, ich bin schuldig, ich bekomme den Bescheid, bezahle den. Also glaube ich, ich wurde noch nie geblitzt. Ich glaube, man kriegt so einen Zettel. Und und dann bezahle ich den und dann begleiche ich meine Schuld. Das war ein Scherz. Ich wurde schon sehr, sehr leider, ich wurde sogar mal mit meinem Handwerksauto, also vom Betrieb geblitzt. Und da hat mein Ausbilder noch gesagt, Gerrit, kriegt man da nicht irgendwann den Führerschein abgezogen? Also ich wurde noch nie geblitzt, hat mein Chef gesagt. Ich so, gut, aber dann ist ganz klar, ich werde geblitzt, da ist eine Schuld. Ich bekenne die Schuld. Ist ja klar, da ist mein Bild drauf. Ich begleiche die Schuld und dann ist es vorbei. Die Polizei schreibt mir nicht dann nach einer Woche, Gerrit, du wurdest da geblitzt, du bist da zu schnell gefahren. Die Schuld ist beglichen. Ich habe keine Schuld mehr gegenüber dem Staat und gegenüber der Polizei. So ist fertig auch. Und wir alle haben, das ist jetzt ein bisschen ein krasses Wort, aber wir alle haben durch das Nicht-Einhalten der Gebote gegen Gott rebelliert. Wir haben dadurch, dass wir diese Gebote, die Gesetze, wie Gott sich das Leben vorstellt, nicht eingehalten haben, haben wir rebelliert gegen ihn und sind schuldig geworden. Wir können nicht mehr vor Gott gerecht dastehen. Und egal, welche Gesetze wir auch anfangen würden zu halten, es gibt nichts auf dieser Welt, was uns von dieser Schuld auch befreien kann. Dahingehend möchte ich dir heute Morgen sagen, du bist schuldig. Du bist schuldig geworden vor Gott. Und was bedeutet das für uns auch? Also wenn wir daran denken, jetzt sagt der Pastor da vorne, dass ich schuldig bin, soll ich mich jetzt irgendwie schlecht fühlen? Ist das das, womit ich dich nach Hause schicken möchte? Ich möchte das verdeutlichen an einem schönen Beispiel, was ich gehört habe, um diese Schuld und Vater, Sohn, Schuld verdeutlicht. Das sind zwei Jungs, die spielen auf dem Dorfplatz, im Dorf spielen die Fußball. Da ist ein Parkplatz, dann bolzen die, kicken die ein bisschen hin und her und auf einmal schießt jemand, der eine Junge schießt zu feste und schießt an eine Fensterscheibe und die Fensterscheibe ist zerbrochen. Der Junge sagt zu dem anderen Jungen, hey, Kacke, dass es passiert ist und wir müssen irgendwie das wieder regeln und grad biegen und sagt das bloß nicht mein Vater. Wenn der das herauskriegt, dann gibt es einen riesen Ärger auch. Ja? Dann gibt es Hausarrest und Taschengeld gestrichen und dann gibt es richtig, richtig Ärger. Vielleicht kennst du das Gefühl, wenn du, als du als Kind noch was getan hast, wie war dein Blick zu deinem Vater auch? Warst du, ey, meine Mutter darf davon niemals erfahren auch. Der andere Junge sagt aber, hey, warte mal, ich rufe meinen Vater, dass er kommt, der hilft uns dabei, diese Sache wieder gerade zu biegen. Und das sind zwei komplett andere Ansichten, ob ich einen Vater habe und ich bin schuldig geworden und ich sage, hey, der darf das, da gibt's Ärger, das da darf der niemals rausfinden. Oder ich sage, ich rufe erst recht meinen Vater, weil ich schuldig geworden bin, damit er mir hilft, dort aus dieser Situation rauszukommen. Und der Vater im Himmel, Gott ist der zweite Vater. Ja, Gott schaut die Schuld an und er hasst die Schuld. Er hasst die Sünde. Aber Schuld ist getrennt von deiner Person. Schuld hat nichts mit deiner Person zu tun, ist getrennt von deiner Identität, sondern Schuld ist tatbedingt und er hasst diese Schuld. Nicht mit einem erhobenen Zeigefinger sagt er, du bist schuldig geworden, sondern nicht, dass er mit erhobenem Zeigefinger dich bestrafen möchte, nein, er möchte dir helfen, aus dieser Lage herauszukommen. Und das hat er getan, er hat es getan durch seinen Sohn am Kreuz. Deswegen heißt es auch Jesus Christus, mein Erlöser, ja, der mich quasi erlöst hat von etwas. Ja, man sagt auch, er hat mich losgekauft von etwas. Erlöst mich von der Schuld, die uns eigentlich betrifft. Ja, und nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern das ist die Konsequenz der Sünde, ist der Tod. Das ist die Konsequenz. Es ist nicht, dass Gott sich das irgendwie ausgedacht hat und gesagt, du musst dich so und so verhalten, sondern es ist die Konsequenz. Und um wieder in diesen Zustand der Heiligkeit und Gerechtigkeit zu kommen, ist sein Sohn auf die Erde gekommen. Schuld. Schuld sagt, ich habe einen Fehler gemacht. Getrennt von der Person. Schuld kann vergeben werden. Es hat nichts mit dir als Person zu tun. Es ist tatbedingt. Schuld ist an eine Tat geknüpft. Der nächste Punkt ist Scham. Und Scham sagt, ich bin ein Fehler. Sagt nicht, ich habe irgendwas falsch getan, sondern ich bin ein Fehler. Schuld ist an eine Tat gebunden, Scham ist an eine Person gebunden. Und der perfekte Zustand im Garten Eden lesen wir dann auch im ersten Buch Mose im Kapitel 2, Vers 26, 25. Und sie waren beide nackt, der Mann und die Frauen wurden nackt geschaffen, sie waren beide nackt und sie schämten sich nicht. Dort gab es keine Scham. Sie schämten sich nicht. Und Scham fühlt sich oft an wie Schuld. Ich habe etwas getan und fühle mich aufgrund dessen schuldig und schäme mich dafür, was ich getan habe. Deswegen ist es so nah verknüpft an Schuld und Scham. Ich tue etwas und dafür schäme ich mich. Ja. Aber genauso gibt's, jemand sagt etwas über mich und dadurch schäme ich mich auch. Wenn jemand zu dir sagt, du bist blöd, hässlich, dumm, und das sagt er auf dem Pausenhof und alle Kinder kriegen das irgendwie mit, das ist irgendwie noch so das Alpha-Tier in der Klasse, dann schäme ich mich, ja. Dann bin ich beschämt, weil er das zu mir sagt. Er spricht das über mich, ist nicht an eine Tat gebunden, sondern er sagt eigentlich, hey, du bist dumm. Und du bist hässlich. Und ich weiß nicht, was in deinem Leben etwas ist, wofür du dich schämst. Was gibt in deinem Leben, wofür du dich schämst, wo du denkst, hey, wenn die Person neben mir das wüsste oder wenn die Leute in der Kirche wüssten, dass ich das bin, dass ich Schulden habe, von denen keiner was weiß. Vielleicht deine Vergangenheit im Thema Sexualität oder deine Gegenwart im Thema Sexualität. Diese eine Sucht, von der ja niemand etwas erfahren darf. Oder die eine Sache, die du vor vielen, vielen Jahren mal getan hast und für die du dich immer noch schämst. Und aufgrund dessen, was du getan hast, versucht die Lüge, das Getane zu verbinden mit deiner Persönlichkeit. Die Lüge sagt, du hast getan, deshalb bist du. Du hast etwas getan und deshalb bist du kaputt. Aufgrund dessen, was du getan hast, bist du fehlerhaft. Du bist dreckig. Und du fängst an zu glauben. Boah, ich bin unrein. Ich bin widerlich. Und die Lüge spricht dir zu, weil du das getan hast, bist du nicht liebenswert. Du bist erbärmlich. Du bist schwach. Du bist unbedeutend. Und unwürdig. Und du bist nicht gewollt. Was die Lüge von einer Tat zu über dich spricht und so über deine Persönlichkeit spricht. Und etwas, das wir getan haben oder auch das vielleicht, was uns widerfahren ist, wird zu unserer Persönlichkeit. Das, was wir vielleicht mal getan haben oder uns widerfahren ist, wird zu unserer Persönlichkeit, zu unserer Identität. Ich bin doch, weil ich oder weil das und das passiert ist, bin ich. Und wir fangen an, uns durch dieses Denken über uns selber, uns von Gott zu entfernen. Wenn die Leute hier in der Kirche nur wüssten, dass ich das und das bin, weil ich das und das getan habe, dann wären die nicht mehr so lieb zu mir. Oder deshalb verschließe ich mich auch so, damit das ja keiner erfährt, damit es ja keiner herausfindet, wer ich eigentlich bin. Wenn die wüssten, wer ich eigentlich bin, und ich möchte euch drei Momente in meiner Vergangenheit erzählen, die mich beschämen oder beschämten. Zum Beispiel Momente, in denen ich mich so stark mit Alkohol berauscht habe, dass ich die Hälfte des Abends nicht mehr wusste und meine Freunde, damalige Freunde, Kumpels, mir am nächsten Tag alles erzählen musste, was ich überhaupt getan habe. Momente, wofür ich beschämt war. In vielen Momenten, in denen ich Frauen absolut respektlos behandelt habe und sie nur als Objekt wahrgenommen habe, beschämt. Oder als ich mein Auto im Suff gecrashed habe, wo der Beifahrer mir danach erst erzählen musste, wie die Fahrt überhaupt passiert ist. Momente, wofür ich mich beschämt habe. Und deshalb bin ich schlecht und niemand möchte was mit mir zu tun haben, weil ich das und das getan habe. Weil ich ein Typ bin, der das getan hat. Aber ich möchte euch heute Morgen auch sagen, dass ich mich nicht mehr schäme für meine Vergangenheit. Ich möchte euch sagen, dass ich mich nicht schäme für meine Vergangenheit, weil sie bedeckt ist mit der Gnade Jesu Christi. Weil er meine Sünden vergeben hat und er hat mich zu einem neuen Menschen gemacht. Das ist, warum meine Vergangenheit, das, was passiert ist, was ich getan habe, mich nicht mehr tangiert als Scham und ich mich nicht mehr darüber schäme, weil Jesus mich befreit hat und neu gemacht hat Er hat mich befreit von dieser Scham. Und trotzdem fange ich selber an zu sagen dann auch, boah, ich habe aber doch getan und verknüpfe es mit meiner Identität. Und diese Scham ist es, die einen denken lässt, ich bin nicht genug. Weil ich das und das getan habe, bin ich nicht genug. Und ich wusste damals auch schon, als ich noch kein Christ war, ich wusste, dass es Gott gibt. Aber ich glaubte immer, so wie ich bin, bin ich gar nicht genug, um in die Kirche zu gehen oder ja, sein Kind zu sein. Ich wusste ja noch gar nicht, wie das aussieht. Aber ich wusste ganz genau, der will mich gar nicht haben. Ich bin gar nicht genug. Der Säufer, der so mit Sexualität umgeht, Gott möchte doch die guten Menschen, oder? Gott möchte doch die netten Menschen, ja, die diesen Job Christ sein richtig ernst nehmen, die Kirche gehen, beten, in der Bibel lesen, die will doch Gott. Und ich hatte immer das Gefühl, ich bin gar nicht genug, um diesem Gott zu begegnen auch. Du bist kaputt, du bist doch widerlich. Und das wären auch Sachen, die hätte ich auch damals selber zu mir gesagt auch. Ich hätte selber zu mir gesagt, hey Gerrit, du bist kaputt, du bist widerlich. Und ich möchte euch von einer Geschichte erzählen aus der Bibel, die der Auslöser war, warum ich mich für ein Leben mit diesem Gott entschieden habe. Und es ist eine Geschichte, die im Neuen Testament steht. Ein Sohn geht zu seinem Vater und er sagt, hey, ich möchte, dass du mir mein Erbe ausbezahlst. Und der Sohn bekommt das Erbe ausbezahlt und der Sohn geht in ein fremdes Land und lebt dort in Saus und Braus und gab das Erbe aus. Ja, er lebte sein Leben, würde man heutzutage sagen. Ne? Doch dann kam eine Hungersnot über das Land, er hatte kein Geld mehr und er musste aufs Feld gehen, um Schweine zu hüten. Ja, er musste dort auf die Schweine aufpassen und er durfte noch nicht mal das Essen von den Schweinen essen, aber er hatte so Hunger, dass er sogar das gegessen hätte, damit er satt werden würde. Aber selbst das Essen durfte er nicht essen. Und dann lese ich vor, jetzt kam er zur Besinnung, Lukas 15, steht das, ab Vers 17. Er sagt sich, wie viele Tagelöhner hat mein Vater und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Allein in diesem Satz ist Scham und da ist Schuld. Ich habe mich versündigt gegen den Himmel und gegen dich. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Ja, schuldig und diese Scham, die über seine Identität. Hey, bitte, lass mich nur dein Tagelöhner sein. Und so macht er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von Weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell holt das beste Gewand und zieht es ihm an, steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt ihm ein paar Sandalen, holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein, denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Ich bin es nicht wert, dein Sohn genannt zu werden, hat er zum Vater gesagt. Ich, der doch so kaputt ist, ja, der schuldig geworden ist dir gegenüber. Und der Vater hat nicht gesagt, der hat nicht geantwortet, ey, mein Sohn, du hast recht, stimmt, du bist gar nicht wert, mein Sohn genannt zu werden. Oder er hat auch nicht gesagt, stimmt, du hast gegen mich gesündigt, du bist schuldig geworden, mir gegenüber. Hat er gar nicht gesagt, sondern er hat gesagt, er hat ihn umarmt. Ja, er hat auf ihn gewartet, er hat ihn umarmt, er hat ihn geküsst und der Sohn muss gestunken haben, übelst. Der war bei den Schweinen die ganze Zeit. Und der Vater steht da und wartet auf ihn und fällt ihn um den Hals und küsst ihn. Und er sagt, er gibt ihm den Ring, an den Finger steckt er ihn. Das ist ein Zeichen dafür, eine Zugehörigkeit. Du bist ein Teil der Familie auch. Nicht Sohn zweiter Klasse irgendwie, ja, weil du ja getan hast, du müsstest dich schämen. Nein, er hat gesagt, du bist mein Sohn. Du warst tot und jetzt lebst du wieder. Das ist die Reaktion von dem Vater. Nicht die Schuld, nicht die Scham, wo er sagt, boah, was hast du dir überhaupt, was fiel dir überhaupt ein, das zu tun auch. Und weil Jesus wusste, Hebräer 12, Vers 2b, weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande, die damit verbunden war, konnte ihn nicht abschrecken. Und deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im Himmel an Gottes rechter Seite. Und das ist, wo Jesus Christus ans Kreuz gegangen ist und gesagt hat, hey, selbst diese Scham und diese Schande, die damit verbunden ist, ans Kreuz zu gehen, die damit verbunden ist mit dieser Sünde, hält mich nicht davon ab, ans Kreuz zu gehen, damit wir Menschen befreit werden von dieser Scham und dieser Schuld. Und Jesus hasste die Scham. Er hasste die Scham, weil das, was sie mit uns macht auch, ne, was Scham mit uns macht, ja, wie so ein Virus ist, der uns wirklich innerlich zerfrisst, wo wir Lügen glauben, die sagen so, ich bin doch viel zu kaputt. Ja, und das ist die Scham, die uns zerfrisst. Und Jesus ist ans Kreuz gegangen, um uns von dieser Scham zu befreien. Ja, und es hat ihn traurig gemacht, ja, was mit uns macht, diese Scham. Und am Kreuz nahm er den Tod auf sich und nichts konnte ihn davon abhalten. Und er spricht dieser Scham ins Gesicht, du hast keine Macht mehr über meine Kinder. Du Scham hast keine Macht mehr über meine Kinder. Und trotzdem haben wir Scham in uns, ne? Trotzdem schämen wir uns vielleicht auch jetzt noch für Dinge, die wir irgendwann mal getan haben oder die gerade in deinem Leben sind, Momente, wo du dich schämst auch dafür. Und die einzige Möglichkeit, wie wir diese Scham, die wir fühlen, überwinden können, ist, dass wir anfangen, unsere Sicht von uns selber, wo wir anfangen, auf uns selber zu gucken und sagen, boah, ich bin doch. Wo wir anfangen, Dinge über uns zu sagen, diesen Fokus wechseln von ich bin doch, den Fokus aufs Kreuz zu richten und sagen, durch Christus bin ich. Weg von das, was wir über uns selber denken, ah, ich bin doch die und die Person, zu schauen, was Christus von uns denkt auch, wer wir in Christus sind. Und bei dir kann das, weiß ich nicht, was es bei dir ist. Und du kannst es im Kopf jetzt, kannst du diese Gaps füllen, diese Pünktchen, was dahin steht, was es bei dir persönlich steht jetzt auch. Ich bin nicht, durch Christus bin ich. Das könnte sein, ich bin nicht kaputt, durch Christus bin ich geheilt. Und das ist etwas, was wir vielleicht uns selber anschauen, wir sagen, boah, ich bin so kaputt von dem, was ich getan habe. Durch Christus bin ich geheilt. Das alles, was früher war, I don't care. Ich bin nicht schrecklich, widerlich. Durch Christus bin ich vergeben. Und ich bin nicht widerlich. Durch Christus bin ich gereinigt, gerecht und heilig in seinem Namen. Im Alten Testament, im zweiten Buch Mose, lesen wir, dass das Volk Israel gefangen war in Ägypten und sie waren dort Sklaven. Ja, und Mose hat ihn, so hat es angeführt, das Volk aus diesem Land zu führen auch und in ein anderes Land zu bringen. Und Gott wollte sie aus der Sklaverei befreien, hat Mose gebraucht, um das zu tun. Und als sie aus dem Land draußen waren, und dann sind die 40 Jahre durch die Wüste gewandert, und trotzdem haben sie von dieser Identität, die sie als Sklaven hatten, haben sie sich nicht gelöst, die ganze Zeit. Sie haben immer noch dieses Sklavendenken in sich gehabt, dieses Schamdenken über sich selber. Wir sind doch nur Sklaven. Und in Josua lesen wir, im Josua-Buch ist quasi das Buch, was direkt danach kommt. Das Volk ist im geheiligten Land, was ihm versprochen wurde. Und dort lese ich vor, Vers 9, und der Herr sprach zu Josua, dass der dann das Volk geleitet hat in dieses Land, heute habe ich die Schande Ägyptens von euch abgewälzt. Ich habe diese Scham, die ihr noch habt von der Sklaverei, wo ihr Sklaven wart, die habe ich abgewälzt. Und genau das ist, wir sind befreit durch Christus von Scham und Schuld. Und vielleicht ist es bei dir, wo du merkst, so diese Scham und diese Schande ist nicht abgewälzt. Die Sachen, die in meiner Vergangenheit liegen, die treffen mich einfach noch, die bestimmen, wer ich bin, wie ich mich selber über mich denke auch. Und Gott möchte diese Schande, diese Scham von dem, was du getan hast, abwälzen. Und Menschen fangen an zu sagen, du solltest dich schämen. Die Menschen hätten zu diesem Sohn gesagt, du solltest dich schämen, das, was du zu deinem Vater getan hast. Du hast ihn für tot erklärt, weil du das Erbe wolltest. Du solltest dich für etwas schämen. Doch Jesus sagt, Scham, du hast keine Macht mehr über das Leben meiner Kinder. Und wenn du heute Morgen hier sitzt und du hörst das irgendwie, was am Kreuz passiert ist. Also ich habe mit 23 Jahren das allererste Mal davon gehört, wovon Jesus Christus mich an diesem Kreuz befreit hat. Ja. Und das ist etwas, was, wenn wir daran glauben, wir Anteil haben dürfen. Paulus schreibt es im Römerbrief. Wir dürfen Anteil haben an dieser Kraft des Evangeliums durch Glauben. Wenn wir daran glauben, haben wir Anteil an dieser Kraft des Evangeliums. Und ich möchte dich einladen, lass uns eine Zeit der Stille haben. Lass uns diese Worte auch, ich bin nicht, durch Christus bin ich, mit reinnehmen. Lass uns die Augen schließen und lass uns mal über uns selber denken. So, was sind Dinge, wo wir vielleicht selber über unsere Identität sprechen? Hey, ich bin doch. Hey, wie kann ich? Ich bin gar nicht genug. Wie will überhaupt jemand was mit mir zu tun haben? Hey, ich bin doch viel zu. Und dann zu überlegen, was ist in deinem Leben, was du bestimmen lässt über deine Identität und wo du durch Christus darfst du sagen, als Kind Gottes, durch Christus bin ich ein neuer Mensch. Ich bin eine neue Kreatur. Ich bin geheiligt, ich bin gerecht gesprochen. Ja, ich bin rein in seinen Augen, befreit von dieser Scham. Und Jesus, ich bete für jeden Einzelnen heute Morgen. Ich bete dafür, für das, was hochkommt, was auch jetzt während der Predigt hochkam, für Momente, wo wir schuldig geworden sind auch und wo wir uns schämen, wo diese Scham uns wirklich zerfrisst. Ey, vielleicht sogar heute Morgen etwas, wo du merkst, was du getan hast, was du denkst, was dich betrifft, was gerade in deinem Leben ist, wofür du dich so sehr schämst. Du bist ein Kind Gottes. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir das zusprechen dürfen, was wir durch dich sein dürfen auch. Dass nicht wir selber unsere Identität bestimmen, sondern unsere Identität wird uns zugesprochen von einem liebenden Vater, der uns hilft, aus dieser Situation wieder rauszukommen. Und wenn du heute Morgen hier sitzt und merkst, ich habe noch gar nicht diese Entscheidung getroffen, wirklich daran zu glauben, dass ich frei werde von dieser Schuld. Und das ist verknüpft an Glauben. Oder er ist der Glaube, die Reaktion der Liebe Gottes. Ja, Gott liebt uns so sehr. Er möchte, dass du wieder zurückkommst, wie der Vater dort steht und der Sohn kommt. Er möchte, dass du wieder zurückkommst. Du warst schon mal da. Wir Menschen waren schon mal in der Gegenwart Gottes. Und er möchte, dass wir wieder zurückkommen zu ihm. Und er liebt uns so sehr, er steht da, jeden Tag wartet er auf dich, jeden Tag neu. Die Menschen drumherum sehen ihn und denken sich, was für ein, der beschämt sich ja, der steht jeden Tag da und wartet auf seinen verlorenen Sohn. Ach was, der kommt doch niemals. Gott steht da, der himmlische Vater steht da und der Glaube daran. Lass uns zu diesem Vater laufen, der uns umarmt, der uns den Ring ansteckt und sagt, du warst tot. Du bist eine neue Kreatur. Deine Schuld und deine Scham ist dir vergeben. Alles ist weg. Du bist mein heiliges Kind, gerecht und heilig. Dann bitte ich dich darum, wenn das so ist, such Leute. Hey, ist heute vielleicht der Tag, wo so eine Entscheidung des Glaubens festgesetzt werden kann. Geh auf jemanden zu mit einem Schild. Komm zu mir nach dem Gottesdienst. Geh hoch zum Gebetsteam. Auch jetzt gleich während dem Lied darfst du einfach hochgehen. Es denkt keiner irgendwas Komisches. Du darfst doch beten, du darfst doch gegen deine Scham beten, für die Dinge, die gerade in deinem Leben sind, um da wirklich Befreiung zu finden und zu wissen, wer du wirklich in Christus bist. Jesus, ich danke dir für deine Kraft auch des Evangeliums, dass du sie uns schenkst auch, dass wir dein Kind sein dürfen, befreit von Scham, Schuld und Angst, in Freiheit hier stehen dürfen. Und danke, dass du der König bist und der Herrscher über diese Welt. Die Lüge hat keine Macht mehr über unser Leben, du bist die Wahrheit. Alles, was du gesprochen hast und zu uns spricht, ist wahr. Amen.
Schön, dass du dabei warst. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, wende dich gerne an unsere Mitarbeitenden. Zum Beispiel sonntags nach dem Gottesdienst oder auch online unter kirchefuersiegen.de.